Ja, herzlich willkommen bei den Ideenpionieren zum Podcast. Ich bin Fabian Conradi und zu Gast ist heute Heike Göbel. Grüß dich.
Hallo, grüß dich auch.
Du bist promovierte Diplom-Ingenieurin.
Genau.
Und auch noch Heilpraktikerin.
Richtig.
Und hast jetzt auch noch seit anderthalb Jahren einen Verein gegründet, der heißt NOG.
Ganz
Wofür
genau.
steht das denn?
Das ist die Naturheilpraxis ohne Grenzen. Und das ist gerade ja mein Traum, den ich hier lebe.
Und du verbringst ziemlich viel Zeit hier eigentlich in den Räumlichkeiten, weil wir sind heute nämlich bei dir in Essen.
Genau.
Und du hast mir gerade auch so ein bisschen gezeigt, welche Räume es hier gibt, was ihr hier macht. Und wie es eigentlich dazu gekommen ist, hast du mir ein bisschen gesagt.
Ja, ein bisschen habe ich schon verraten.
Genau. Und jetzt für die Zuhörer ist es natürlich spannend, warum machst du überhaupt die Sache und was machst du überhaupt hier?
Genau. Ja, dann fange ich einfach mal an, was überhaupt Naturheilpraxis ohne Grenzen ist, damit hoffentlich die Zuhörer sich etwas darunter vorstellen können. Das ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich ganzheitliche Therapeuten für Menschen in Armut und Not engagieren. Bei uns arbeiten Heilpraktiker und Physiotherapeuten, Osteopathen, Chiropraktiker, aber auch Psychotherapeuten, Traumatherapeuten, Fußpflege, also ein ganzes breites Band und Bündel an kompetenten Kollegen, die sich ehrenamtlich für Menschen in Armut und Not einsetzen. Wir bieten also Sprechstunden an den verschiedenen Praxen und behandeln die Menschen kostenlos, die sich das einfach nicht leisten können.
Und
das ist so die Idee.
Damit die Zuhörer sich auch vorstellen können, wo die Räumlichkeiten hier sind, sag doch mal kurz, was ist das hier für eine Umgebung?
Genau, wir sind hier quasi im Mutterschiff. Das ist unsere allererste Praxis. Das ist auch meine Praxis, die ich persönlich leite, hier in Essen, in Holsterhausen. Wir sind untergekommen in den Räumen der Diakonie, in einem Flüchtlingsheim, haben inzwischen 10 eigene Räume, die wir hoffentlich auch sehr gemütlich für unsere Patienten eingerichtet haben, weil viele Menschen haben ja negative Erfahrungen, Abweisungen erfahren und die kommen zu uns und sollen sich auch wohlfühlen. Und wir haben verschiedene Räume, in denen innere Medizin läuft, aber auch osteopathische Behandlungen, Fußpflege. Wir haben einen Kunsttherapieraum, einen Entspannungsraum und auch für unsere kleinsten Patienten einen Kindertherapieraum.
Ja, schön. Das sah man auch,
genau,
als man da reingekommen ist. ja, du hast gesagt, die erste Praxis. Gibt es weitere? Und ich denke mal, ja. Und wenn, wo?
Genau. Wir haben im vergangenen Jahr unsere zweite Praxis gegründet in Köln, ganz speziell für Alleinerziehende und ihre Kinder.
Da schlägt ja auch mein Herz, ne?
Ja, wunderbar, genau. In der Nähe des Doms sind wir, also sehr zentral. Dann haben wir 2 Monate später die dritte Praxis gegründet in Düsseldorf für Senioren in Armut und Not. Das ist ja auch ein großes Thema. Sind dort in einer großen Senioreneinrichtung der Caritas untergekommen, sind jetzt dabei, Frankfurt an den Start zu bringen, auch für Familien in Armut und Not. Göttingen wird kommen, Schwerin wird kommen.
Hoi.
Ja, und so wächst alles. Duisburg haben wir auch eröffnet Anfang dieses Jahres.
Wow.
Also es wächst alles.
Also wenn ich das jetzt so höre, dann ist da schon ziemlich viel Kraft, Engagement und Leidenschaft
Herzblut.
Drin.
Ja.
Genau. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt von dem Ingenieursberuf zum Heilpraktikerberuf kamst und dann auch noch gesagt hast, okay, komm, jetzt mache ich auch noch eine eigene Marke auf, in dem Sinne, die NOG, aber ehrenamtlich und Freizeit ist was für Menschen ohne Leidenschaft, keine Ahnung.
Das will ich jetzt nicht so sagen, aber genau. Ja, es ist eine längere Geschichte und sie fing an, als ich 17 war. Ich war kurz vorm Abi und im Berufscenter und die Idee war, was will ich werden? Und dann damals hat man noch ganze Ordner gehabt, die man durchging und dann fiel mir ein Ordner auf und da wurden die Ärzte ohne Grenzen beschrieben. Und für mich war klar, also mein Herz schlug und es war klar, da will ich mitmachen.
Okay.
So, ich hatte aber nicht den Numerus Clausus. Und dann habe ich überlegt, warte ich jetzt, um Medizin studieren? Dann dachte ich, ach komm, kannst auch die Umwelt retten. Dann wirst du eben Ingenieurin und gehst dann in den naturwissenschaftlichen Bereich. Und das macht mir auch nach wie vor Spaß. Und da bin ich auch hauptsächlich unterwegs. Und dann im Rahmen eines Führungskräfte-Nachwuchsprogramms in meinem Unternehmen habe ich eine soziale Woche gemacht. Und wie das Zufall so spielte, war ich auf dem Arztmobil in Essen. Und danach war ich nicht mehr zu halten und ich war so verliebt in dieses Arztmobil und fragte dann Dr. Pielsticker, was muss ich tun, um hier mitzumachen? Und dann sagte er, sie brauchen irgendeine medizinische Ausbildung. Und dann gab mir jemand den Tipp, werd doch Heilpraktiker. Das kann man tatsächlich eben auch am Abend, am Wochenende die Ausbildung machen. Sie ist sehr fundiert, aber hat natürlich jetzt nicht ganz die Inhalte eines schulmedizinischen Berufs, aber es lässt sich eben mit einem anderen Beruf kombinieren. Und das habe ich gemacht und 2 Jahre später habe ich dann beim Arztmobil in Wuppertal angerufen und habe 4 Jahre dort mitgearbeitet.
Ui, okay.
Genau, das hat mir viel Spaß gemacht, gemeinsam mit den Ärzten wirklich die Ärmsten der Ärmen auch zu versorgen. Aber es ist so, auf den Arztmobilen, rein räumlich, ist es mehr oder weniger eine reine Tablettenausgabe und eine Notfallversorgung. So, und irgendwann war ich an dem Punkt zu sagen, die Menschen in Armut und Not sind oft ganzheitlich krank. Da ist ganz viel mit seelischen Problemen, Psyche. Und man muss sich Zeit nehmen, sie auch mal berühren und einfach da sein. Und das kann auf so einem Arztmobil nicht geleistet werden. Ja. So, und dann sagte mir ein Kollege, Mensch, hör doch auf zu jammern, jetzt gründe doch mal einfach deinen eigenen Verein und zieh das Ding auf. Und das habe ich dann gemacht vor 1,5 Jahren. Ich habe mir 6 Mitstreiter gesucht, unter anderem meinen Ehemann, denn man braucht ja 7 Unterschriften für einen Verein, habe eine Gründungsversammlung gemacht und 3 Monate später haben wir die erste Praxis hier in einer Kirche in Essen eröffnet.
Wow.
Und seitdem läuft's.
Das sieht man und das merkt man auch. Und ich meine, wenn man dich so sieht, dann denkt man gar nicht, dass du wirklich den ganzen Tag hin und her wuselst und irgendwie die Sachen organisierst und dann auch wirklich hier noch nicht nur in der Verwaltung bist, sondern auch wirklich die Menschen hier, was machst du eigentlich?
Ich therapiere, genau. Ich bin jeden Dienstag in unserer Sprechstunde. Das ist mir auch wirklich wert. Ich habe große Lust, gemeinsam mit Heilpraktikern diese Idee groß werden zu lassen in anderen Städten. Und gleichzeitig brauche ich es auch für mich ganz persönlich, jede Woche bei meinen Patienten auch zu sein, auch um mich zu erden und immer wieder auch zu wissen, wofür mache ich es. So schön es ist, diese Idee groß werden zu lassen, am Ende soll sie den einzelnen Menschen in Not erreichen. Und hier in Essen kommen auch wirklich die Allerärmsten zu uns, unter anderem auch Menschen auf der Straße. Und für die schlägt mein Herz. Und ich mache hier die innere Medizin. Ich arbeite viel mit der Mineralstofftherapie nach Dr. Schüssler, aber auch manuell Wirbelsäulentherapie. Und genieße das, bei meinen Patienten auch zu sein und für sie da zu sein.
Du hast ganz am Anfang gesagt, du wolltest die Umwelt retten und hast dann den Ingenieursweg bestritten. Und bist dann nachher erst eben auf diese eigentlich, was du schon am Anfang machen wolltest, auf diese zwischenmenschliche Schiene wahrscheinlich gekommen. Was war denn da so der Grund für dich, Ingenieurin zu werden, um die Umwelt zu retten?
Genau, es gibt die Vertiefungsrichtung Siedlungswasserwirtschaft. Und das hatte mich sehr interessiert mit Renaturierung der Fließgewässer, aber auch die Gewässerreinhaltung über die Kläranlagen. Das hatte mich schon sehr fasziniert. Das Thema Siedlungsabfallwirtschaft auch. Und das Thema interessiert mich nach wie vor, aber ich merke in der Tat, ich bin lieber mit den Menschen zusammen und entwickle gerne Menschen. Und das ist auch in der Tat zurzeit mein beruflicher Schwerpunkt, Organisationen zu entwickeln. Ja. Und das kann ich natürlich hier super verbinden, so einen Verein zu gründen und eben auch aufzubauen.
Genau, also da wollte ich nämlich auch fragen, was konntest du denn aus deinem Beruf oder was kannst du immer noch aus deinem Beruf mitnehmen, um auch bei der NOG das mitzunutzen, ja? Also nicht nur eben vielleicht deine Fähigkeiten, sondern eben auch Kontakte.
Genau, also es ist extrem viel. Also ich habe viele Jahre die Unternehmensentwicklung meines Unternehmens geleitet und da lernt man eben, wie tickt ein Unternehmen und was muss ich tun, damit ein Unternehmen auch langfristig Bestand hat, bei seinen Kunden gut angesehen wird, gut vernetzt ist mit anderen in der Region und man lernt tatsächlich auch betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente und genau das ist mir auch wichtig für so einen Verein. Ich möchte eben, auch wenn alles im Ehrenamt läuft, möchte ich, dass es professionell läuft. Das ist mir sehr, sehr wichtig gegenüber denen, die uns das Vertrauen schenken, die vielen Ämter, die unsere Praxen auch genehmigen, die das alles mittragen. Aber auch unsere Sponsoren, unsere Stiftungen, möchte ich, dass die sich darauf verlassen können, dass hier wirklich unternehmerisch im Guten auch gearbeitet wird. Und das bringe ich tatsächlich mit ein und verknüpfe das nach und nach mit anderen Kontakten auch.
Genau, also das heißt, dass auch die Menschen, die mit oder die dir helfen, eben auch geleitet, geführt werden und nicht irgendwie vor einem Berg voller Arbeiten stehen und selbst irgendwann mal ausbrennen.
Genau, also die Therapeuten haben den großen Luxus, dass sie sich komplett auf ihre Therapien konzentrieren können, auf die Patienten. Und das ist auch deren absoluten, deren Stärke auch. Also ich habe Therapeuten, die oft 30-jährige Praxenerfahrung haben und gleichzeitig auch junge Therapeuten, die im Team mitarbeiten, mit einem großen Herz und einer großen Kompetenz für die Menschen, für unsere Patienten, und die genießen das. Und alles, was so unternehmerisch ist und diese ganze Background-Arbeit, die übernehme ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das quält mich nicht, im Gegenteil. Da kann ich mich voll austoben, mein eigenes Unternehmen aufzubauen.
Kannst du denn bei dem Unternehmen, wo du jetzt eben arbeitest, wie schaffst du da den Spagat hinzubekommen? Weil ich meine, da musst du natürlich auch für deine Mitarbeiter oder deine Kollegen da sein. Dann hast du aber jetzt noch andere Kollegen aus einer anderen Sparte, für die bist du auch da. Ich meine, heute ist ein Samstag und wir haben noch den Tag vor uns. Gleich gibt es halt eben auch noch einen Vortrag oder eine
Akademie. Wir haben eine eigene Akademie gegründet, genau, für Fortbildungen. Genau. Es gibt, also eigentlich beflügelt sich das sehr, mein Hauptberuf tagsüber und mein Engagement am Abend oder am Wochenende, weil die Tätigkeiten sehr ähnlich sind. Dieses Organisieren, dieses strategische Denken, das Vernetzen. Und doch gibt es immer wieder auch Situationen, die sehr schwer sind, weil ich in meinem Unternehmen, es fängt schon an, ganz anders gekleidet bin, im Business-Look. Und ab 16 Uhr oder 17 Uhr, wenn ich dann mein Unternehmen verlasse, ab in die weißen Hosen, dann bin ich eben im Therapeuten-Look, dass das eben für unsere Patienten auch ersichtlich ist und auch für die Therapeuten-Kollegen. Und diese Wechsel und auch diese unterschiedlichen Welten, ein Unternehmen ist ja für sich am Ende wie in einer oft guten Blase auch. Man hat einfach Themen, die oftmals zwischenmenschlich sehr an der Oberfläche sind, nicht immer, aber oft. Und wenn man hier dann am Abend dann wirklich mit den ärmsten Schicksalen konfrontiert wird, mit dem Leiden, mit der Verzweiflung der Menschen und dann am nächsten Tag in sein Unternehmen zurückkommt und dann Besprechungen hat, dann ist das manchmal schon schwer zu ertragen. Und gleichzeitig gibt mir das aber auch Kraft, dass ich tagsüber nicht solche großen Probleme eben lösen muss wie am Abend auf dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Also es hat Vor- und Nachteile, aber in Summe passt es zurzeit noch sehr gut.
Das heißt also, du hast gerade über die Kleidungsordnung gesprochen, die scheint dir ja auch dann sehr wichtig zu sein. Was macht das mit dir oder mit den Menschen, die sich dann auch eben in diese Schale werfen? Also das ist ja in dem Sinne auch irgendwo ein Kostüm oder ein Erkennungsmerkmal, nennen wir es mal so, halt tagsüber in deinem Beruf und nachmittags, abends in deinem Leidenschaftsthema, was natürlich auch irgendwo mittlerweile dann dein Beruf ist.
Irgendeine oder deine Berufung. Auf jeden Fall, ja.
Genau.
Das kann man sagen.
Ja, was für einen Stellenwert sprichst du zum Beispiel Kleidung zu?
Einen hohen. Ich finde, man sollte das Thema nicht verkennen. Also es hat ganz viel Signalwirkung für einen selbst, aber auch gerade jetzt für die Zielgruppe, unsere Patienten, aber auch die anderen, die uns eben auch beobachten, die Netzwerkpartner, die Sponsoren. Mir ist es wichtig, dass wir eine medizinische Einrichtung sind, mit ganz, ganz viel Herz für unsere Menschen. Das sieht man auch in unserem Wartezimmer. Da gibt es auch erstmal etwas zu essen, weil die Leute oft Hunger haben. Es gibt Kaffee, es gibt Gespräche. Aber nichtsdestotrotz sind wir eine professionelle medizinische Einrichtung. Und das ist es mir wichtig, über eine professionelle Kleidung auch zu signalisieren. Unsere Patienten können das oft gar nicht unterscheiden. Für die wissen nicht, was ein Heilpraktiker sind. Für die sind wir entweder Krankenschwestern oder Ärzte. Sie kennen das nicht. Aber sie wissen, hier gibt es etwas Medizinisches für ihr Leiden. Hier sind wir da. Und das ist mir wichtig, dass die Leute nicht in Freizeitkleidung hier antreten. Es ist keine Freizeit, es ist ein professionelles Ehrenamt.
Wenn du davon sprichst, dass man sich eben auch anders kleidet, wie sieht das mit der Sprache aus? Die kann sich ja auch anders kleiden. Denn auf der einen Seite professionell zu sein und auf der anderen Seite eben mit den armen Menschen zu arbeiten, heißt ja auch, dass da vielleicht andere Worte genutzt werden müssen als jetzt bei dir auf der Arbeit oder in Krankenhäusern, wenn man mit, ich sag jetzt mal, einer anderen Bildungsschicht oder anderem Background eben kommuniziert. Ja. Da kommen ja auch Menschen hin, die vielleicht auch eher bildungsferner sind, die vielleicht kaum was wissen von der Anatomie, von sich selbst. Wie geht ihr denn mit solchen Gesprächen um?
Genau, also man spricht eine andere Sprache. Also tagsüber habe ich oft das Managerdeutsch typisch drauf. Und hier ist es so, dass wir auch nicht das Medizinlatein benutzen, genau wie du sagst. Damit können die Menschen oft nichts anfangen. Und sie haben das Gefühl, und das kennen sie eben oft auch aus den niedergelassenen Praxen, dass sie mit Absicht etwas nicht verstehen sollen. Deswegen sprechen wir hier immer Deutsch, also erklären auch die Dinge auf Deutsch, okay, nicht nur, dass wir Deutsch sprechen, das ist klar, sondern erklären auch. Meine Erfahrung ist, und das hatte ich auch schon auf dem Arztmobil gehabt, dass die Leute es als sehr wertschätzend empfinden, wenn wir ganz ausführlich erklären, wie das Symptom zustande kommt. Sie sind da sehr daran interessiert. Ich habe auch hier, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe hier ein Skelett stehen, einen Organmenschen, und dann zeige ich ihnen das mit der Leber, dann zeige ich das mit der Magensäure, wenn sie Reflux haben, oder mit den Wirbeln. Und sie hören auch ganz genau zu, wenn ich ihnen die Medizin verordne, die zum Beispiel Mineralstofftherapie nach Dr. Schüssler, dann wissen sie, das ist etwas Homöopathisches. Sie wissen, wie sie das einnehmen müssen, und sie merken sich das. Und das ist für sie etwas ganz Wertschätzendes, weil sie merken, es ist mir wichtig, dass sie ihren Körper auch ernst nehmen und sie auch entscheiden, welche Therapie sie möchten. Das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und das genießen die, glaube ich, auch.
Ja, also da entstehen ja auch Bindungen.
Ja.
Diese Bindungen sind ja auch wahrscheinlich sehr emotional nachher. Ja. Da geht es ja nicht nur darum, sich ein Rezept irgendwie abzuholen oder mal irgendwann irgendwie sich was einrenken zu lassen, sondern du hattest ja auch gerade erzählt, es gibt eben einen Raum, wo sich darum gekümmert wird, dass man sich mal auch auslassen kann, dass man den Leuten mal zuhört, die vielleicht sonst in ihrem Alltag mit anderen Problemen zu kämpfen haben und nicht mit ihren an sich, sondern mit halt so, ich sag's mal, umwelttechnischen Problemen.
Ja.
Woher kriege ich das Geld, so zum Beispiel? Genau. Wie geht ihr denn mit solchen Bindungen um? Denn ich meine, die Praxis ist schon gewachsen.
Ja.
Nur sie hat ja auch Kapazitäten, die man ja nicht plötzlich erweitern kann. Wie viel Zeit könnt ihr euch denn überhaupt nehmen? Denn das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die in Krankenhäusern ja auch problematisiert wird, wo die Krankenschwestern und auch Krankenpfleger sagen, wir würden uns gerne mehr Zeit nehmen, wir haben aber so viel zu tun und so wenig Personal, dass es nicht möglich ist. Wie geht ihr damit um?
Genau, das ist natürlich der Riesenvorteil jetzt im Ehrenamt. Wir können uns die Zeit nehmen und wir nehmen uns die Zeit. Wir haben inzwischen 40 Therapeuten, allein in der Essener Praxis, in Summe sind schon 100 Therapeuten. Und das ist auch eine große Maxime, dass wir uns die Zeit nehmen. Deswegen ist es eben ein ganzes Team, was hier am Abend auch arbeitet. Und es beginnt schon, dass wir ein eigenes Assistententeam haben, was auch das Wartezimmer betreut. Das heißt, wenn die Menschen dort ankommen, werden sie zum Teil auch in den Arm genommen. Die Assistenten schauen schon, wie geht's den Menschen, wie sind sie drauf? Sind sie eher weinerlich drauf, drücken irgendwo der Schuh, haben sie Hunger, sind sie fröhlich drauf und nehmen da schon Anteil. Das heißt, die Menschen werden da schon überhaupt gehört. Wir wissen auch, wie ging es ihnen beim letzten Mal? Wir fragen auch nach, was ist denn mit deiner Tochter passiert in der Zeit? Oder wie geht es deinen Symptomen? Und allein, dass wir uns daran erinnern und wir auch fragen und ihnen auch signalisieren, das ist uns wichtig, wir wollen es wissen, wie es dir geht, ist schon ein Riesenzeichen für sie. Ansonsten ist es so, dass wir uns im Schnitt eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Patient Zeit nehmen können. Aber, und das ist ein Riesenvorteil nochmal, den in der Tat natürlich können nur Naturheilkunde-Kliniken sonst noch bieten, die können mehrere Therapien am Abend aufsuchen. Ganz oft kommen die zu mir in die Innere, dann haben sie oft noch Rückenschmerzen oder Knie, dann gehen sie noch zu Kollegen in die manuelle Therapie und wenn dann noch Zeit ist, können sie vielleicht noch eine Fußpflege in Anspruch nehmen oder eine Entspannung. Meistens sitzen sie noch bis zum Ende der Sprechstunde im Wartezimmer und quatschen mit unserem Assistententeam oder auch untereinander, kennen die sich ja oft. Die sind einfach da und dürfen sein in diesen zwei Stunden, läuft einfach sehr, sehr viel Menschlichkeit. Und das ist das Allerwichtigste. Ja. Da sind die Behandlungen oft, in Anführungszeichen, kann man es nicht sehen, ein Beiwerk. Die Menschlichkeit und das Dasein dürfen ist das Allerwichtigste für die.
Genau, also du sprichst da eben auch jetzt von einem ganzheitlichen Ansatz, denn oftmals wird ja gesagt, das Medizinische ist halt körperlich, also dass man halt auch, dass die Menschen in dem Sinne geheilt werden, wenn es dem Körper gut geht.
Genau.
Jetzt gibt's natürlich, ja, wenn das Seelische angegriffen ist, dann gehen sie halt zum Psychotherapeuten. Das sind ja immer punktuelle Sachen. Jetzt sprichst du von einem nachhaltig ganzheitlichen Ansatz. Wie wird das denn neben dem, was du sagst, hier auch weitergeführt? Weil zum Beispiel Thema Achtsamkeit ist ein großes Thema, wird oft vielleicht missverstanden mit Aufmerksamkeit. Ich denke mal aber, dass du mit dem Thema Achtsamkeit wahrscheinlich dann auch schon mal zu tun hattest hier. Bietet ihr sowas an?
Also wir bauen das ja nach und nach auf. Wir sind jetzt auch gerade erst mal ein halbes Jahr in diesen Räumen und haben diese super Möglichkeiten. Was uns wichtig ist, dass wir nach jeder Sprechstunde eine Teambesprechung machen, um nochmal zu schauen, bei wem war der Patient, was sind nächste Ansätze. Und wir merken, dass das Thema Entspannung immer mehr auch von den Patienten auch angenommen wird und dass ihnen das gut tut. Und wir wollen jetzt weiter das ausbauen zu Gruppenangeboten, wo unter anderem das Thema auch Achtsamkeit kommen wird. Aber das sind jetzt einfach die nächsten Schritte, weil die Patienten, es ist eine offene Sprechstunde, das heißt, wir wissen oft nicht, wer kommt. Und wir müssen dann immer genau darauf reagieren. Und der nächste Schritt wäre, so eine Verbindlichkeit einzuführen, dass sich auch Gruppen an Patienten bilden, die dann in so Gruppengesprächen auch begleitet werden. Und, aber wir haben jetzt erstmal hier die Möglichkeiten, wir haben auch die Therapeuten, die Lust haben, sowas zu machen und schauen immer, was nimmt der Patient einfach auch gerne an und was klappt eben zum Beispiel auch nicht so gut mit den Patienten.
Wir hatten bei den Ideenpionieren im Podcast einen Gast, nämlich Mohamed El-Boujadaini, und der macht Interrespect. Da ging es halt so ein bisschen darum, halt, dass man sagt, okay, es gibt halt diesen, ob interreligiös, interkulturell, es gibt halt, ich sag jetzt mal, es geht darum, Respekt vor dem anderen zu haben. Jetzt ist es ja so, dass ihr, wie du gerade gesagt hast, nicht wisst, wer kommt.
Genau.
Das heißt also, es könnte ja auch jemand sein, der vielleicht kaum Deutsch versteht, weil gerade hier in den Flüchtlingsunterkünften kann es ja auch mal sein, dass jemand hier vorbeischaut von denen.
Genau.
Wie geht ihr damit um, weil kulturelle Unterschiede sind ja teilweise auch schwierig, vielleicht umzusetzen, wenn es darum geht, eine manuelle Therapie zu machen. Denn manche Bereiche dürfen vielleicht nicht angefasst werden. Man darf vielleicht nur als Frau oder nur als Mann im Raum sein. Habt ihr diese Herausforderung? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Genau, die haben wir. Und das ist eigentlich gar kein großes Problem für uns, weil wir eben ein sehr sensibles Team haben. Also die Therapeuten sind natürlich sehr, sehr sensibel, beobachten auch gut die Patienten. Und das ist mir immer auch wichtig, wir stellen den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung, nicht die Therapie. Das heißt, wir haben natürlich in der Tat auch schon Damen gehabt mit Migrationshintergrund, die dann auch sagten, ich habe Schmerzen, aber ich möchte mich nicht von einem Mann anfassen lassen. Und dann ist das Gute, dass wir eben auch viele Therapeuten sowieso überwiegend haben und unsere männlichen Kollegen auch nicht eitel sind, sondern sagen, Respekt, natürlich, das ist gar kein Problem, das übernimmt die Kollegin. Sprachen, im Notfall Hände und Füße, ansonsten haben wir ein Assistententeam, was auch durchaus mehrsprachig aufgestellt ist. Bei uns ist eher so das Thema zwischen interkulturellen Respekt, dass wir oft das Thema haben, dass die Patienten untereinander sich nicht besonders gut verstehen. Und am Anfang stark unter Stress waren. Die Menschen kommen oft in großer Not her. Oft haben sie Angst, auch hier abgewiesen zu werden. Wir sind oft die letzte Hürde für die Menschen. Und sie müssen sich überwinden zu kommen und sind dann im großen Stress. Komme ich auch dran? Bekomme ich das, was ich brauche? Und wenn sie merken, dass andere Patienten mehr Zeit in Anspruch nehmen und sie sehen dann schon so die Uhrzeit voranschreiten, kann es unter anderem sein, dass sie untereinander in Stress geraten. Und dann ist es immer ganz wichtig, dass wir darauf reagieren und auch wirklich alle drankommen. Im Notfall überziehen wir die Sprechstunde. Bei uns kommt jeder dran und wird jeder gehört. Und da versuchen wir auch mal ein bisschen zu vermitteln. Und deswegen haben wir eben auch das Assistententeam, was immer im Wartezimmer präsent ist und schaut, wie geht's den Menschen untereinander. Und da vermitteln wir auch, dass alle Kulturen bei uns auch wirklich willkommen sind. Da haben wir durchaus auch manchmal Stress zwischen deutschen Patienten und Patienten mit Migrationshintergrund. Das kommt vor. Aber da zeigen wir ganz klar Kante. Jeder ist willkommen. Und wenn dem das nicht passt, dann ist das Angebot nichts für ihn.
Du hast gerade von dieser Hürde gesprochen.
Ja.
Bevor Sie halt diese Tür durchschreiten, müssen Sie eben Ihre mentale Hürde, sei es mal, überwinden. Helft ihr da irgendwie? Gibt es da Angebote, dass ihr diese Hürde auch irgendwie leichter macht für die?
Also ja, das machen wir sehr aktiv. Also da arbeiten viele mit uns zusammen. Wir haben kleine Kärtchen, auf der die Praxis dargestellt ist, auf der nochmal draufsteht, dass es kostenlos ist, was man hier bekommt, damit die auch Leute wissen, warum es sich lohnt zu schauen. Und diese Kärtchen werden von verschiedenen Hilfseinrichtungen, von Menschen verteilt, die die Menschen in Armut und Not mit Essen versorgen, von der Kleiderkammer, Prostitutionshilfe, Polizei, Diakonie, Suchthilfe, alle verteilen unsere Kärtchen und sprechen gut über uns. Zudem zeigen wir selbst sehr viel Präsenz an der Kirche, an der wir gestartet haben, wo am Abend über 100 Menschen mit Essen versorgt werden. Auch da treten wir in weißen Hosen auf, dann erkennen sie uns wieder. Wir motivieren sie zu kommen. Wir sagen, wir sind da, ihr kennt uns, kommt doch. Wir nehmen sie hier sehr herzlich auch in Empfang. Sobald wir merken, da ist ein neues Gesicht, gehen wir aktiv auf den Menschen zu und laden ihn ein, zeigen ihm die Praxis. Also da ist sehr viel Herzlichkeit. Und wir wissen eben, dass die Menschen, am Ende ist es wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Und was die Menschen über uns sagen ist, die sind nett und die helfen. Was ich am Anfang sagte, die wissen nicht, ob wir Heilpraktiker sind oder ob wir Dornbräuß-Therapie machen. Das ist Massage und wir helfen. Und wir sind nett. Und das ist das, was die Menschen sehen. Wir sind auch viel in der Zeitung mit Bildern von unseren eben auch Therapieräumen, damit sie sehen, bei uns ist es gemütlich und nicht steril und clean. Also optisch ist natürlich steril, aber nicht optisch. Und ich merke oft, ich frage die Leute, seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und die sagen oft, ich habe das ganz lang beobachtet oder bei der Tafel das Plakat gesehen. Und dann habe ich mich überwunden zu kommen oder meine Freundin war schon da. Und nach kommen die alle. Also wir haben schon über 250 Patienten, die wir hier betreuen. Also es spricht sich rum und die kommen auch nicht nur aus Essen, die kommen aus dem ganzen Umfeld. Und unser weitester Patient kommt sogar aus München angereist, ja, weil er dort durchs Hilferaster fällt und hat von uns gehört und er hat einen Schwerbehindertenausweis, das heißt, er kann kostenlos die Bahn benutzen und kommt regelmäßig zur Fußpflege zu uns.
Wow.
Ja, das ist unser weitester Patient. Finde ich auch eine große Ehre. Und wenn er kommt, er ist in der Tat auch angekündigt, wir wissen, wann er kommt, dann nehmen wir uns natürlich auch die Zeit für ihn.
Super. Du hast viel über Wertschätzung gerade auch oder generell auch gesprochen. Wertschätzung ist ja auch so ein Antrieb für euch alle, glaube ich. Und dass es eben auch weiterhin klappt. Jetzt ist es ja so, es gibt ja eine Heike Göbel, die auch noch ein Privatleben hat. Was hat das so für dein Leben oder was hat sich da vielleicht verändert oder wurde intensiviert? Weil man so viel Zeit auch da reinsteckt, dann tut dir das ja auch gut. Du hast auch von Erdung gesprochen am Anfang. Nur, wie sieht die Erdung bei dir aus? Was gibt dir das an sich auch für dein Privatleben?
Genau, also in der Tat, das ist mein Privatleben. Also da gehen schon, ich habe es mal irgendwann ermittelt, zwischen 25 bis 30 Stunden pro Woche gehen für den Verein drauf. Aber das ist mein Traum. Das kostet mich auch keine Kraft. Also viele fragen immer, wo ist dein Kraftanker? Das ist mein Kraftanker. Es macht natürlich ganz viel mit der Ehe, muss man sagen. Mein Mann ist Kassenwart, weil das kein anderer wollte, das Amt übernehmen. Und er ist nicht nur das, er macht auch die ganze IT-Unterstützung, das ganze Mitgliedermanagement. Also am Ende ist er da komplett im Verein mit verankert, ob er will oder nicht, sonst klappt das auch alles nicht. Und die Zeit, die wir dann wirklich wirklich auch als Paar haben, die nutzen wir natürlich auch ganz intensiv wirklich für uns. Und dann gibt es auch mal wirklich mal ein Wochenende, kein Verein oder mal eine Auszeit. Wir genießen es, gemeinsam auch essen zu gehen oder lecker zu kochen. Dann ist mal wirklich Zeit ohne Naturheilpraxis ohne Grenzen. Aber ehrlich gesagt, nach einem Wochenende zieht es mich schon wieder in die Aktivitäten rein und man kriegt so viel zurück von den Patienten. Und ich genieße es, diese unglaublichen Therapeuten zu sehen, die mit so viel Liebe sich den Patienten zuwenden. Das erfüllt mich so sehr, dass ich eigentlich nach jeder Sprechstunde völlig beschwingt nach Hause gehe. Schön, das kostet mich keine Kraft. Auch wenn ich manchmal ausflippe. Das passiert schon, wenn mir irgendwas nicht schnell genug geht oder so. Aber das ist eher mein Temperament. Aber eigentlich, das kostet mich nichts. Das gibt mir nur.
Ja, schön. Wie würdest du sagen, ist eine... Oder was hast du jetzt mitgenommen durch die NOG? Weil es gibt ja auch dich vor der NOG und jetzt mit der NOG. Das heißt also, was hast du da, vielleicht hat sich deine Haltung verändert oder hat sich da irgendwie was verändert bei dir, außer jetzt das Zeitliche oder die Eingebundenheit oder die Glücksgefühle, wo du sagst, ja, da hat sich auch nochmal meine Haltung verändert zu gewissen Themen.
Also eigentlich nur eines, also zu den Menschen auf keinen Fall hat sich die Haltung verändert, weil die war immer schon in mir drin und ich kann sie jetzt einfach endlich ausleben. Was sich bei mir verändert hat, die Gewissheit, dass man Dinge groß werden lassen kann, dass es wirklich klappt und dass man darauf vertrauen kann, dass die Menschen mit an Bord kommen, dass es Menschen gibt, die sagen, ja und ich investiere das Geld oder ich investiere Kompetenz in euer Projekt oder genau wie du, ich nehme mir Zeit und höre euch zu. Dieses Vertrauen, und ich überlege schon im Hinterkopf, was ich vielleicht noch mal irgendwann machen könnte, aber da habe ich noch keine Idee, aber das ist, glaube ich, das ist eigentlich das Einzige. Und das macht aber das macht einem auch ganz viel. Also man hat ganz viel Selbstvertrauen auf einmal. Ja.
Schön. Was würdest du gern den Hörern, die uns jetzt zugehört haben, mitgeben? Also was würde dir am Herzen liegen, was du anderen mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht was Ähnliches vorhaben oder die irgendwie in einer misslichen Lage sind, die vielleicht sogar dich auch aufsuchen oder die in anderen Bereichen vielleicht nicht glücklich sind, weil ich meine, du strotzt vor Kraft, hast aber natürlich irgendwie auch viel dafür erstmal zunächst vielleicht aufgegeben, so vom Gefühl, was sich aber jetzt rentiert. Was möchtest du da den Menschen mitgeben?
Ich würde ihnen gerne zwei Sachen mitgeben. Ich würde einmal gerne mitgeben, etwas sehr Persönliches, dass wenn man Menschen in Armut und Not sieht, ist wirklich nicht verurteilt, weil wir haben viele Patienten, die studiert haben, die hochwertige Abschlüsse haben, die einen Schicksalsschlag erlitten haben und nicht die Kraft haben, sich da wieder rauszuwursteln und dann wirklich auf der Straße landen oder wirklich im Elend. Das ist meine ganz persönliche Bitte, dass die Leute eine Haltung einnehmen. Es kann wirklich jeden treffen. Man muss es wirklich sagen. Und das Zweite ist, würde ich gerne jedem mitgeben, der eine Idee in sich trägt und sich nicht rantraut, kann ich nur den Mut zu sprechen, es einfach auszuprobieren. Man hat eigentlich gar nichts zu verlieren. Ich war zumindest erstmal so, dass ich sagte, ich behalte meinen Hauptberuf, ich verdiene da mein Geld, alles andere läuft in der Freizeit. Das heißt, ich habe auch eigentlich gar kein Risiko erstmal, außer dass die Idee nicht fruchtet, aber sie fruchtet. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, lebt den Traum. Vielleicht nicht gleich den Beruf hinschmeißen. Ich bin ein Beamtenkind, von daher bin ich da auch ein bisschen auf Sicherheit fokussiert. Ganz so mutig bin ich nicht, muss ich zugeben. Aber probiert es aus. Mehr als scheitern und daraus lernen kann ja gar nicht passieren. Das ist alles.
Schön. Ja, schöne Worte so zum Abschluss des Podcasts.
Danke.
Vielen Dank, Heike, dass wir dieses Gespräch geführt haben.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, kein Problem, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge. Auf Wiedersehen.
Ciao.